Wenn ihr eine Bibel dabei habt, nee, erstmal, ich finde es super cool, dass ich heute Morgen hier sein darf, bei euch den Gottesdienst hier mit euch erleben darf, mit euch gemeinsam Gott anbeten darf, mit euch gemeinsam auf sein Wort hören und mal reinschauen darf, was er uns heute sagen möchte. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich empfehle es euch auf jeden Fall, immer eine Bibel dabei zu haben. Es kann nie schaden, wenn man gerade auch sonntags morgens kontrollieren kann, was ihr da vorne erzählt, ob das da wirklich drin steht. Dann schlagt auf Epheser 3. Epheser Kapitel 3. Und es ist vorhin schon so ein bisschen angeklungen, es soll heute so ein bisschen um die Liebe Gottes gehen und das Bild, wow, was war das für ein wunderschönes Bild, was wir da gerade eben gehört haben. Ein total zerstörtes Herz. Ein Herz, das zerrissen ist in tausend und Abermillionen und Stücke für dich. Ein Herz, das geblutet hat am Kreuz. Was für ein Bild für Liebe und für die Liebe Gottes. Und wenn es um Liebe geht, ich bin ja gerade und meine Freunde und so weiter auch in einem ganz spannenden Alter. Und ich bemerke so, meine Freunde, die heiraten alle langsam weg. Die in Gesprächen und so weiter mit meinen Kumpels, mit meinen WG-Kollegen, es geht eigentlich immer wieder um Thema Liebe, Freundschaft, heiraten, verloben, zusammenkommen und so weiter. Und ganz oft sagen mir die Leute, ja Tobi, also gerade wenn sie irgendwie am Anfang von einer Beziehung stehen oder kurz davor anzufangen, dann habe ich oft gehört so, ja, aber ich weiß ja nicht, wie kann ich mir sicher sein? Wie kann ich mir sicher sein, dass sie mich liebt? Wie kann ich mir sicher sein, dass sie mich auch noch in 50 Jahren lieben wird? Wie kann ich mir sicher sein, dass meine Liebe echt ist? Wie kann ich mir sicher sein in der Liebe? Und manche von meinen Freunden, habe ich gemerkt, die haben davor Angst vor einem nächsten Schritt, weil sie sich nicht sicher sein können, dass der Mensch, den sie mögen, dass der sie auch noch in 30 und 50 Jahren liebt. 50 Jahre goldene Hochzeit hier gestern gefeiert, wunderbar. Ja, was ist, also ich glaube, da kann man sich sicher sein, dass es mit der Liebe funktioniert hat nach 50 Jahren und dass das dann auch noch die restlichen Jahre weiter funktionieren wird. Aber ansonsten, wenn man davor steht, dann merke ich viele von meinen Freunden, die sagen dann, ah ja, aber ich kann ja nicht sicher sein, ich kann mir noch nicht mal meine eigenen Liebe zu ihr, zu ihm sicher sein. Und eigentlich wünschen wir uns das und eigentlich brauchen wir das und eigentlich sehnen wir uns nach Sicherheit, nach einer Liebe, die wirklich unglaublich sicher ist und die nicht nur in einem Ehering dasteht, die nicht nur an irgendeiner Urkunde im Standesamt liegt und sagt, ja, ich liebe dich, habe ich unterschrieben, pack fertig, sondern eine Liebe, die jeden Tag erfahrbar ist und dadurch eine Sicherheit gibt. Wir sehnen uns nach Sicherheit in der Liebe mit unseren Mitmenschen, mit unserer Liebsten, mit unserem Liebsten. Und ich habe mich gefragt, ob wir das manchmal bei Gott vielleicht nicht so machen. Ob wir uns bei Gott und seiner Liebe zu uns manchmal mit wenig und mit weniger zufrieden geben. Ob uns da bei Gott vielleicht einfach mal das reicht, so, okay, es steht halt in der Bibel, Gott liebt mich, ja gut. Und dann leben wir halt beide weiter unser Leben. Und wir können hier in Deutschland ganz gut leben, ohne jeden Tag auf die unglaubliche Art und Weise, unglaublich nah zu erfahren zu müssen, dass da einer ist, der uns wirklich liebt. Ich merke das in meinem eigenen Leben. Oft, ja, stehe ich morgens auf und kann ich sagen so, ja, ich bin mir 100- und 1000-prozentig sicher, dass Gott mich liebt. Also, ich weiß das. Ja, ich studiere Theologie jetzt schon seit 4 Jahren. Mittlerweile, wenn man die Bibel ein bisschen gelesen hat, dann weiß man so ein bisschen, dass Gott einen liebt. Dass Gott alle Menschen liebt. Aber weiß ich das wirklich? Weißt du das wirklich? Sind wir uns 100-prozentig sicher, dass Gott dich und mich liebt? Genau um diese Frage soll es heute ein bisschen gehen. Und wir schauen uns Epheser 3, die Verse 14 bis 21 an. Ein wunderbares Gebet von Paulus, das er hier betet. Und wir können da einiges draus lernen. Noch viel mehr, als ich heute sage. Schaut es euch in Ruhe nochmal an, dieses Gebet. Geht es Wort für Wort durch. Das lohnt sich. Man könnte über jedes Wort dieses Gebetes Stunden predigen. Vers 14. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, von dem alle Wesenheiten im Himmel und auf der Erde ihren Namen bekamen. Und jetzt fängt Paulus an zu beten. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, und der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Amen. Wow, was für ein kraftvolles Gebet, was für Worte. Springen wir direkt rein, mitten in das Gebet von Paulus. Denn da zeigt er uns, weshalb er überhaupt betet. Weshalb fängt er überhaupt an, für die Epheser zu beten? Es geht, Vers 19, darum, dass sie erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Wir werden uns die Liebe Gottes heute anschauen, beziehungsweise die Frage stellen, wie kann ich die Liebe Gottes erkennen? Nicht wissen von der Liebe Gottes, sondern erkennen, tief hier drin. Wie kann ich so unglaublich sicher sein, dass Gott mich jeden Tag liebt, egal wie die Umstände sind? Und wir wollen uns da zunächst einmal das Objekt anschauen. Was sollen wir da erkennen und wie sieht das aus, diese Liebe? Dann werden wir uns anschauen, was für Auswirkungen das hat, wenn wir das erkennen, wenn wir wirklich die Liebe Gottes erkennen. Dann gucken wir, wie wir da hinkommen. Und das wird spannend. Und dann habe ich einen einzigen nächsten Schritt für euch, der unglaublich praktisch ist. Lasst uns anfangen mit dem Objekt der Erkenntnis. Worum betet Paulus hier? Was ist das, was er den Christen wünscht, dass sie erkennen sollen? Vers 19 oder 18 bis 19 lese ich mal. Damit ihr zusammen mit allen, also alles, was er vorher gesagt hat, ja, hat er gebetet, damit ihr zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe, und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Eine unermessliche Liebe, eine Liebe, die nicht messbar ist, eine Liebe, die zu groß ist, eine Liebe, die so groß ist, dass wir sie nicht erkennen können, die sollen wir erkennen. Wow, was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Liebe, die Jesus zu uns hat? Vorhin haben wir schon das schöne Bild gehört, dieses zerbrochene Herz, ja, dass da jemand blutet für dich und mich, dass da jemand wahnsinnig verrückt ist nach uns, nach mir, dass da ein Gott ist, der mich liebt. Wir können jetzt mal so eine kleine Versteigerung machen. Und zwar habe ich eine Frage, wie viel Prozent, sagen wir mal, liebt Gott der Vater seinen Sohn, Jesus? Bietet jemand 50% oder mehr? Unendlich? Noch mehr als unendlich? Also, super, gut verkauft, komm. Wir sind uns da ziemlich sicher, okay? Gott liebt Jesus, also innerhalb dieser dieser Beziehung zwischen diesen beiden, Gott ist Liebe, lesen wir in der Bibel immer und immer wieder. Da ist eine so enge Liebesbeziehung. Gott liebt Jesus unendlich. Und jetzt schauen wir in Johannes 15, Vers 9. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu denen, die an ihn glauben, zu den Menschen, die um ihn herum sind: Wie der Vater mich liebt, unendlich, so liebe ich euch. Genauso wie Gott der Vater und Gott der Sohn in einer Liebesbeziehung, genauso stark wie die Liebe von Gott zu Jesus, seinem Sohn, ist, genauso stark liebt Jesus dich und mich. Ganz genauso. Kein Prozent, kein Milliliter weniger. Ganz genauso wie Gott der Vater Jesus liebt, so liebt Jesus uns. Und wir schauen in Johannes 3, Vers 16, und da lesen wir: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht so ein bisschen. Nicht Gott hat die Welt geliebt, sondern so sehr, so unglaublich sehr, viel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern diese Liebe empfangen kann und in dieser Liebe leben kann und ewiges Leben hat. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn, den er über alles liebt, hat sterben lassen am Kreuz. Dem ist das Herz zerblutet. Was ist das für eine krasse Liebe, die Gott zu uns hat, dass er seinen Sohn, den er unendlich liebt, an ein furchtbares Kreuz schickt, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte, weil er dir und mir ewiges Leben schenken möchte, weil er dir und mir alles wegnehmen möchte, was uns von Gott trennt. Dafür hat Jesus unseren Platz eingenommen. Dafür ist Jesus gestorben anstelle von uns. Wow, was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine wahnsinnige Liebe, die Jesus ans Kreuz treibt? Bist du dir hundertprozentig sicher, dass Gott, der Gott, nur noch mal kurz zur Erinnerung, der das ganze Universum geschaffen hat, wir haben gesungen, so groß ist der Herr, ja, ein König voller Pracht, der hat Weisheit, der hat Macht und so weiter. Dieser Gott, bist du dir hundertprozentig sicher, dass Gott dich liebt? Und jetzt nick mal nicht einfach nur und sag: Tobi, du studierst Theologie seit 4 Jahren, super, du predigst heute, ich glaub dir das mal. Bist du dir wirklich sicher, dass Gott dich liebt? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin mir oft nicht sicher. Denn ich glaube, wenn ich mir wirklich hundertprozentig sicher wäre, dass Gott mich liebt, dann würde ich die Sünde nicht mehr so lieben. Dann könnte ich die Menschen mehr lieben, die Gott liebt. Dann könnte ich den Menschen, die mir Unrecht tun, vergeben. Dann würde ich das Geld nicht so lieben. Dann würde ich Beziehungen nicht so lieben. Dann würde ich Anerkennung von Menschen nicht so lieben. Dann würde es mir nichts ausmachen, wenn jemand mich auslacht, weil ich an Jesus glaube oder wegen ganz banalen Sachen. Und es kränkt mich sofort und verletzt mich und dann fühle ich mich klein und unwürdig und nicht geliebt und ach, das ist so schlimm. Wenn ich mir wirklich sicher wäre, dass Gott mich liebt, dass Gott mich liebt, dann sähe das wahrscheinlich anders aus. Sind wir uns sicher? Bist du dir sicher, dass Gott dich liebt? Was wären die Auswirkungen? Was wären die Auswirkungen, wenn wir wirklich uns sicher sind? Ich möchte ja, dass wir da hinkommen. Ich möchte ja, dass wir nicht da stehen bleiben und sagen: Okay, gut, jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Schade, leben wir das Leben halt so weiter. Mein Wunsch ist, dass ihr hier als Ansgarkirche Marburg und jeder, der auch heute nur zu Besuch ist und sonst wie, auch wir in der Ansgar Kirche Wetzlar und Ansgar Deutschland und die Christen in Deutschland, mein Wunsch ist, dass wir immer mehr erkennen und sicherer werden, dass Gott uns liebt und dass das Auswirkungen hat für unser Leben, dass das Auswirkungen hat für unsere Gemeinde, dass das Auswirkungen hat für unseren Umgang miteinander. Die Auswirkungen sehen wir in Vers 19, dem zweiten Teil. Nach dieser unermesslichen Liebe, die wir erkennen müssen, die die Erkenntnis übersteigt, Wahnsinn, so werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Okay, also ihr erkennt die Liebe Gottes, die die Erkenntnis übersteigt, so werdet ihr dann erfüllt werden. Wer möchte das nicht, ein erfülltes Leben? Erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Die ganze Fülle Gottes, die Kraft, die Präsenz, mit der Gott auch in Jesus war. Kolosser 1, Vers. Jetzt ist mir der genaue Vers entfallen. Um die 20 rum müsste das sein. Kolosser 1, Vers 19, da steht, dass Gott mit seiner ganzen Fülle in Jesus wohnen wollte. Die ganze Fülle, das heißt die ganze Kraft, die ganze Präsenz, die ganze Power, mit der Gott in Jesus war, soll uns erfüllen. Zu der sollen wir hin erfüllt werden. Voll mit dem ganzen Frieden Gottes. Voll mit der ganzen Ruhe Gottes. Voll mit Gelassenheit, die Gott hat, dem nichts aus der Hand gleitet. Voll mit der Gnade Gottes. Voll mit der Liebe Gottes. Das sind die Auswirkungen, wenn wir die Liebe Gottes erkennen. Dann werden wir erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Man könnte zum Beispiel eine Liste aus Galater 5, Verse 22 zu Rate ziehen, um so ein bisschen zu begreifen, wie könnte das aussehen, ja, wenn ein Mensch voll erfüllt ist mit der Liebe Gottes. Das ist die Frucht, die der Heilige Geist in einem Leben, das erfüllt ist, wachsen lässt. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und nicht nur so ein bisschen, sondern in der Fülle Gottes. Das ist das Ziel. Dass wenn die Welt um uns zusammenfällt, dass wenn um uns herum Krieg tobt ohne Ende, dass wir ruhig sein können, weil wir den Frieden Gottes in uns haben. Dass wenn Menschen uns hassen, dass wir sie lieben können auf eine Art und Weise, wie Gott uns geliebt hat, als wir ihn gehasst haben. Dass wir sagen können, du bist mir so wichtig, dass ich sogar mein Leben gebe für dich. Das ist ein ziemlich radikales, ein ziemlich abgefahrenes Leben. Eine Ruhe zu haben, wenn alles hektisch ist, wenn die Kinder rumstressen, wenn man nicht pünktlich zum Gottesdienst kommt, wenn man einen wichtigen Termin hat und irgendwie den Zug verpasst hat, dann die Ruhe Gottes zu haben. Wow, das wäre schön. Das wird schön. Das ist das Ziel. Diese Auswirkungen hat Erkenntnis von der Liebe Gottes. Das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch, dass die ganze Fülle Gottes euch immer mehr erfüllt. Und dann werden Menschen dein Leben sehen. Und sie werden Gott sehen. Denn sie werden da eine Ruhe sehen, eine Geduld, einen Frieden, eine Liebe zu den Menschen in dieser Welt, die ihresgleichen sucht. Und die nur übernatürlich sein kann und die nur von Gott kommen kann. Und wenn ihr als Ansgar Kirche Marburg Gottes Liebe erkennt und so erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, dann werden Menschen, die hier reinkommen, werden sehen, da ist eine Liebe, die ist größer, als sie in jedem Fußballverein der Welt zu finden ist. Da ist eine Herzlichkeit, eine Wärme, die ist unfassbar groß. Und dann werden Menschen euch sehen und sie werden Gott sehen. und sie werden mit euch einstimmen, ihn loben. Weil sie in euch die Fülle Gottes sehen. Das ist die Auswirkung. Okay, cool, das Ziel klingt ganz gut. Wie kommen wir da jetzt hin? Ich habe hinten am Ausgang einen Zettel mit 10 Punkten. Wenn ihr das alles macht in den nächsten 2 Wochen, dann habt ihr die Liebe Gottes erkannt. Amen. Nee, Quatsch. Es ist leider nicht so einfach. Es wäre so schön, wenn's so einfach wäre. So einfach ist es nicht, denn wir müssen uns nochmal bewusst machen, es geht um eine Erkenntnis der Liebe Gottes, die die Erkenntnis übersteigt. Also es geht darum, dass wir etwas verstehen, was wir nicht verstehen können. Zudem unser Gehirn und unser ganzer Körper und wir nicht in der Lage sind, es zu verstehen, es zu fassen, es zu begreifen. Und wenn ich noch so viele Bibelverse mir in mein Zimmer klebe, wo steht, dass Gott mich liebt, und ich jeden Tag immer wieder und lese, dass Gott mich liebt, dann habe ich es noch lange nicht erkannt, auf eine Art und Weise, die die Erkenntnis übersteigt. Das heißt, wir können es nicht machen. Und Paulus wusste auch darum, dass wir nichts machen können, um diese Liebe Gottes zu erkennen. Wir brauchen Gott. Und wir schauen, womit Paulus das Gebet anfängt. Vers 16. Er, da spricht er von Gott, er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Und dann geht es so weiter, dass Christus in euch wohnt, dass ihr die Liebe erkennt und dann werdet ihr erfüllt zur ganzen Fülle Gottes. Also wie können wir die Liebe Gottes erkennen? Indem Gott uns beschenkt. Er möge euch beschenken. Beschenken nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Was für ein wunderbares Wort. Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott ist herrlich ohne Ende. Unendlich. Herrlichkeit heißt, das ist alles, was Gott so im Innersten ausmacht, was er, seine ganze Kraft, seine ganze Intensität ist Gottes Herrlichkeit. Der Gott, der das Universum in der Hand hält, der Sonne, Mond und Sterne ausgeatmet hat, mit einem Wort alles erschaffen hat, der ist herrlich, der ist heilig, der ist mächtig. Und so, wie er herrlich ist, so wie er vollkommen ist, möge er euch beschenken. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit heißt hier nicht, dass Gott hier so seinen Haufen Herrlichkeit hat und dann teilt er den ein in 3 Milliarden Stücke und jeder Christ, der je gelebt hat, kriegt dann so ein kleines bisschen von diesem Reichtum. Nein, das heißt, so wie Gott reich ist an Herrlichkeit, genauso mächtig, möge er euch beschenken. Möge er euch beschenken. Was ist das? Ich liebe Geschenke, also Weihnachten ist immer wieder cool. Stellen wir uns das mal vor, wir werden beschenkt nach dem Reichtum Gottes Herrlichkeit. Ich kann das mit meinem Kopf nicht begreifen. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das noch nicht mal ansatzweise mir vorstellen, wie das ist, so beschenkt zu werden. Und genau darum betet Paulus. Er möge euch Christen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Der Heilige Geist spielt hier eine starke Rolle. Durch seinen Geist, er möge euch beschenken an Kraft durch seinen Heiligen Geist. Und wir sind ja in der Ansgar Kirche, wir sind ja eine charismatische Gemeinde, eine charismatische Kirche, das heißt, der Heilige Geist spielt eine wichtige Rolle. Und ich denke mir manchmal, ich habe das Gefühl, ich sehe das in Gesprächen, in Gottesdiensten immer mal wieder, dass auch in Gemeinden, wo der Heilige Geist eine große Rolle spielt, eine viel zu kleine Rolle spielt. Ist es nicht so, dass wir den Heiligen Geist oft benutzen als so eine, keine Ahnung, Paracetamol-Tablette oder irgendwie eine Salbe für Wunden. Wir packen ihn in eine kleine Box, hängen ihn an die Wand und wenn wir ihn brauchen, dann nehmen wir ihn uns, um Symptome zu lindern. Es geht gerade alles schief, okay, kommt, lass uns mal kurz beten, damit der Heilige Geist uns wieder Ruhe gibt. Oder bevor ich irgendwo predige oder irgendwas leite oder vor Leuten rede, ja, dann bete ich dafür, dass der Heilige Geist mir die richtigen Worte gibt. Wenn ich diskutiere mit Kommilitonen oder mit Leuten, die Jesus nicht kennen und irgendwelche schwierigen Fragen haben an mich, dann nochmal so ein kleines Stoßgebet. Ach ja, Heiliger Geist, ne, du möchtest ja mir die richtigen Worte geben. Wär super. Cool, denn sonst wäre es nicht so schön. Wenn jemand Heilung braucht, dann beten wir um Heilung und beten um den Heiligen Geist. Und wir wünschen uns einen Eindruck und beten um den Heiligen Geist, damit das Leben in unserer Gemeinde angenehmer wird? Ist das alles? Ich bin voll für die ganzen Sachen. Ich bin voll dafür, dass wir um den Heiligen Geist beten, damit er uns die richtigen Worte gibt. Ich bin voll dafür, dass wir um Heilung beten und dass der Heilige Geist auch heilt. Ich bin dafür, dass der Heilige Geist viele Wunder tut. Aber viele Wunder, die wir vom Heiligen Geist erwarten, die bleiben oberflächlich. Und die lindern die Symptome in unserem Alltag ein bisschen. Aber die packen das Problem nicht bei der Wurzel. Durch seinen Geist, er möge euch beschenken durch seinen Geist, damit ihr innerlich stark werdet, damit ihr innerlich verändert werdet. Das ist der Hauptort, wo der Heilige Geist wirken möchte. Am inneren Menschen. Wie lange hast du dir heute Zeit genommen, heute Morgen, um dich hübsch zu machen für den Gottesdienst? Ich stelle mir die Frage selber und ich merke, auch wenn ich irgendwie zur christlichen Versammlung oder sowas gehe, ja, so, man kämmt sich dann die Haare nochmal extra schön und so weiter und der Bart wird nochmal wenigstens die Konturen rasiert, ja. Stimmen. Und wie viel Zeit nehme ich mir, damit der Heilige Geist meinen inneren Menschen schön machen kann, mich innerlich erfüllen kann? Oh, ich möchte dieses große Wunder des Heiligen Geistes erleben, dass er mich innerlich in einer Art und Weise stärkt, dass ich die Liebe Gottes erkennen kann. Ich möchte dieses Wunder erleben, dass Gott euch in der Ansgar-Kirche in Marburg so reich beschenkt mit dem Heiligen Geist, dass er nicht nur ein Symptomlinderungsmittelchen ist, sondern dass er euch, jeden Einzelnen persönlich, im tiefsten Innern verändert, euch im tiefsten Innern stärkt, euch Kraft gibt, euch dazu fähig macht, dass ihr die Liebe Gottes erkennen könnt, die die Erkenntnis übersteigt. Damit Menschen, die dich sehen, sehen, dass du erfüllt bist mit der ganzen Fülle Gottes. Und dann bräuchten wir den Heiligen Geist viel weniger als Aushilfe, wenn wir uns von ihm innerlich stärken lassen und erkennen, dass wir geliebt sind von dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Also, es geht darum, dass wir die Liebe Gottes erkennen. Diese Erkenntnis führt dazu, dass wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Wie kriegen wir das hin? Wie können wir die Liebe Gottes erkennen? Nur dadurch, dass Gott uns seinen Heiligen Geist schenkt. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern am inneren Menschen. Und deshalb der nächste Schritt. Das, was ich euch einladen möchte, was ihr machen dürft. Heute, morgen, die Woche über, den nächsten Monat, die nächsten Jahre. Ich habe mir vorgenommen, und ich bete, dass Gott mir die Kraft dazu schenkt. In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich mir das vorgenommen, dass ich viel mehr ein Gebet beten möchte, wie Paulus es hier betet. Dass ich für meine Familie beten möchte, dass Gott sie beschenkt mit dem Heiligen Geist am inneren Menschen, dass sie die Liebe Gottes erkennen, dass ich für meine Freunde bete, für meine Gemeinde, für Menschen, die mir über den Weg laufen, für euch als Ansgar-Kirche Marburg, für meine Ansgar-Kirche in Wetzlar, für die Ansgar-Kirche Deutschland, für uns Christen in Deutschland und auf der ganzen Welt, möchte ich viel mehr beten. Denn das ist das, was Paulus hier macht. Das ist das Einzige, was wir machen können, denn alles andere muss Gott schenken. Und alles andere möchte Gott schenken. Paulus schreibt ja an die Epheser und leitet das Gebet ein. Deshalb knie ich mich hin vor dem Vater, von dem alle Wesenheiten im Himmel und auf der Erde ihren Namen bekamen. Zu wem betet Paulus? Zu dem, von dem alles im Himmel und auf der Erde seinen Namen bekommt. Seinen Namen bekommen, das heißt, Gott gibt allem seinen Namen. In der damaligen Kultur war das ein eindeutiges Zeichen. Der, der den Namen gibt, ist der Chef. Der, der den Namen gibt, hat das Sagen. Der, der den Namen gibt einem anderen, hat die Kontrolle. Adam wird beauftragt im ersten Buch Mose, die Erde zu beherrschen, über die Erde zu verwalten. Und als Zeichen dafür gibt er den Tieren Namen. Adam zeigt damit, ich habe Kontrolle über euch. Ich bin hier der Chef. Gott nennt immer wieder Menschen um in andere Namen. Abraham wird zu Abraham und so weiter. Durch die ganze Bibel sehen wir das immer wieder. Gott ist der, der Namen gibt. Und das zeigt hier, Gott ist der souveräne Gott. Gott ist der, der die Macht hat. Von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Nichts entgleitet seiner Hand. Das ist der Gott, zu dem Paulus hier betet. Deshalb kann Paulus auch sowas Verrücktes beten, wie dass man etwas erkennt, das die Erkenntnis übersteigt, weil er weiß, nichts ist zu groß für diesen Gott. Deshalb kann er für ein unglaubliches Wunder am inneren Menschen beten, weil er weiß, nichts ist zu groß für diesen Gott. Und deshalb kniet er sich hin. Er kniet sich hin. Das ist eine Haltung, die wir in unserer Kultur nicht mehr so drauf haben. Früher noch, ich erinnere mich an den Film Luther. Wer hat ihn gesehen? Luther, ein wunderbarer Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, absolut empfehlenswert. Und da gibt es eine Szene, da ist Luther, glaube ich, in Rom. Und auf einmal hört er einmal ein Geschrei, irgendwie so, ah, Papst, sowieso, kommt hier, Hufgeklapper. Und alle Menschen um ihn herum fallen sofort auf die Knie. Und Luther so ganz verwirrt, so, okay, gut. Was ist los hier? Gehe ich auch mal auf die Knie, bevor mit mir irgendwas passiert. Und die Menschen beugen ihre Knie vor dem Papst. Die Menschen beugen ihre Knie vor Königen, vor irgendwelchen tollen Menschen. Die Menschen beugen ihre Knie vor Göttern. Und vielleicht ist es gut, dass wir nicht mehr wirklich in unserer Kultur die Knie vor Menschen beugen, sodass diese Haltung vielleicht allein für die Begegnung mit Gott reserviert ist. Ich habe es mir angewöhnt, dass ich manchmal, wenn ich bete, einfach mal auf die Knie gehe und allein diese äußere Haltung hilft schon dabei, dass ich mir bewusst mache, ich rede jetzt zu einem Gott, der ist unglaublich souverän, der ist unglaublich groß, ihm gebührt die Ehre. Und zu dem Gott darf ich jetzt kommen, als Mensch, und darf ihm meine Anliegen bringen. Das drückt schon in mir, bewirkt das etwas, dass ich Ehrfurcht habe vor diesem Gott und staune über seine Größe und Majestät. Vielleicht kann dir das helfen, beim Gebet mal auf die Knie zu gehen. Aber Paulus kniet sich nicht nur hin vor irgendeinem Gott, der so unglaublich groß und mächtig ist. Er kniet sich hin vor dem Vater. Vor dem Vater, von dem er erfahren hat, dass er ihn unglaublich liebt. Von dem Vater, der so groß ist, und uns liebt. Vor dem Vater kniet Paulus sich hin und betet. Das ist mein Wunsch für euch. Mein Tipp für euch. Oder für uns. Ich schließe mich einfach mal mit ein. Dass wir anfangen, für das Unvorstellbare zu beten. Dass wir anfangen, für unsere Freunde zu beten. Dass wir anfangen, für unsere Gemeinde zu beten. Dass wir anfangen, für und miteinander zu beten. Dass wir wieder lernen, auf die Knie zu gehen. Gott anzuflehen, zu unserem Vater zu kommen und zu beten, dass er uns, unsere Freunde, unsere Ältesten, unsere Leiter, unsere Gemeinde, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist am inneren Menschen. Auf eine Art und Weise, die dahin führt, dass wir seine Liebe erkennen, wirklich erkennen. Auf eine Art und Weise, die uns so sehr verändert, dass wir immer mehr erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes, sodass andere Menschen uns sehen und dass sie Gott sehen und nicht uns, wenn sie uns sehen. Dass sie Gott sehen und dass sie mit einstimmen in den Lob Gottes. Dass sie anfangen, auch an Jesus zu glauben und auch an dieser Liebe festzuhalten, die da ist. Und dass sie anfangen zu erfahren, wie dieser Heilige Geist Menschen verändert und erfüllt. Und dass wir dann gemeinsam mit diesen Menschen, die vorher Jesus noch nicht kannten und ihn jetzt kennen, schließen oder mit einstimmen in diesen Schluss von dem Gebet. Und da packt Paulus nochmal etwas raus, das muss ich nochmal kurz erwähnen. Dem, und da spricht er wieder von Gott, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Also Paulus fordert schon, Paulus betet schon um das Unmögliche, und Gott kann noch unendlich viel mehr tun, als wir erbitten oder erdenken. Gott kann so viel mehr in dieser Gemeinde tun, als wir uns nur erträumen können. Gott kann so viel mehr, Heiligen Geist, in deinem inneren Menschen zum Wirken bringen. Das kannst du dir heute noch gar nicht vorstellen. Und lasst uns genau darum beten, um dieses Unmögliche. Ihm, der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation, in alle Zeiten, in alle Ewigkeiten. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Ich lade euch ein, aufzustehen, oder wer möchte auch, sich hinzuknien. Gott, du bist mächtig und heilig. Du hast alles geschaffen. Du bist groß und wunderbar. Und du bist unser Vater und du liebst uns. Und wir haben heute von dieser Liebe gehört. Und es reicht nicht, dass wir nur davon hören, wie du, Jesus, für uns gestorben bist, sondern dass wir das erkennen auf eine Art und Weise, die wir nicht produzieren können, die zu groß ist für uns. Damit wir verändert werden, damit wir erfüllt werden mit dir. Und ich bitte dich, großer Gott und lieber Vater, dass du hier meine Geschwister und Freunde in der Ansgarkirche Marburg erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du ihn so sehr in ihre inneren Menschen gibst, in ihr Wesen, in ihre Herzen, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, also ohne Ende und immer noch viel mehr, sodass sie immer mehr erkennen und dass wir immer mehr erkennen, wie sehr du uns liebst, wie wunderbar deine Liebe ist und dass wir dadurch erfüllt werden und dass uns dann dieses ganze Leben mit Streitereien, mit Anfeindungen, mit Problemen immer weniger anhaben kann, weil wir wissen, da ist ein souveräner Gott, der mich und jeden Menschen über alles liebt. Danke dafür, Jesus, dass du gestorben bist. Und ich bete auch besonders für die Menschen, die heute hier sind und das noch in keinster Weise annehmen konnten. Ich bitte dich, Jesus, dass du Herzen auftust, dass du Herzen öffnest und dass du wirkst, Heiliger Geist, dass Menschen das erkennen, dass wir das erkennen, dass du uns liebst. Das ist alles, was wir brauchen. Das ist alles, was wir möchten. Du kannst so viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. Und dafür danken wir dir und wir wollen dich gemeinsam preisen und dir die Ehre geben. Amen.